je roboterhafter und je technischer und kälter. Und ich meine, ich finde auch, dass man in den letzten 2 Jahren gesehen hat, dieses, wenn man noch nicht mal die Mimik von jemandem noch erkennen kann, wenn man sich nicht umarmen soll, wenn man Abstand halten muss und so weiter. Das geht ja alles in diese Richtung, die ich als sehr roboterhaft empfinde. Und wenn man dann so für sich zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich gerne einen anderen Weg einschlagen, des Vertrauens, der Liebe, der Verbundenheit, dann glaube ich, ist es schon so wie bei so einem Pendel, ne? Wenn Dinge in die eine Richtung extrem ausschlagen, dass sie dann eben auch eine Gegenreaktion hervorrufen und es ja wie auch so ein Wiedererstarken von Spiritualität und so weiter geben kann.
Hi, wir sind Julia und Katharina von Confidimus und wir vertrauen. Mit unseren Coachings helfen wir Menschen, emotionales Essen zu erkennen und liebevoll und achtsam aufzulösen. Was uns dabei auffällt, es geht immer um die Wechselwirkung zwischen Vertrauen und Angst. Und genau da möchten wir hinschauen.
Dieser Podcast nimmt dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Bist du im Vertrauen oder holt dich die Angst immer wieder ein? Was kannst du tun, um loszulassen, deine Ängste anzunehmen und möglicherweise sogar zu überwinden? Und was ist der Gewinn? Für dich und für deine Familie. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns ein Stück weit, ja, umtreibt. Und zwar wird es gehen um diese Optimierung des Menschen, auf welchem Pfad wir da eigentlich uns gerade befinden. Und in diese Thematik werden wir heute tiefer eintauchen. Schön, dass du zuhörst. Ja, ich fange vielleicht direkt mal an zu erzählen, warum wir auch heute dieses Thema als Thema gewählt haben. Denn ich habe am letzten Wochenende ein ja ganz tolles Seminar, einen ganz tollen Workshop besucht bei Gunnar Kaiser. Und dieser Workshop heißt Die Abschaffung des Menschen? Fragezeichen. Wie ich finde, ein sehr spannendes Thema, wo man aber vielleicht auf den ersten Blick mal sagt, hä, warum sollte denn der Mensch abgeschafft werden? Es ging um den sogenannten Transhumanismus auch, was für viele wahrscheinlich jetzt kein Begriff ist, der jetzt irgendwie häufig im Alltag irgendwie auftaucht. Und es geht letztendlich um ja, sozusagen auch eine Verschmelzung ein Stück weit Mensch-Maschine. Und zwar ist die Grundhypothese die, dass man quasi sagt, der Mensch ist erstmal per se defizitär und muss optimiert werden, damit wir eine bessere Welt erreichen können. Und ja, vielleicht könnte man denken, okay, das klingt jetzt nach Science Fiction, nach irgendwelchen Dingen, die ganz weit in der Zukunft liegen. Aber ich möchte dazu sagen, dass ich vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel gelesen habe von einem Entwickler im Rahmen von KI, künstlicher Intelligenz, der dann gesagt hat, ja, also er geht davon aus, dass in einigen Jahren eigentlich die Menschen, so wie wir sie jetzt heute eigentlich erleben, eigentlich wie Behinderte wahrgenommen werden, weil wir bis dahin so weit sind, dass man einen Chip ins Gehirn machen kann, der die Leistungsfähigkeit steigert. Und klar, wenn man sich das so vorstellt, wenn ich dann vielleicht mit dem Chip irgendwie 1500 Mails am Tag beantworten kann, dann ist natürlich jemand, der nur 150 Mails schafft, wie minder bemittelt eigentlich in der Wahrnehmung. Und klar, das sind alles so Dinge, die jetzt erstmal noch sehr nach Zukunft klingen. Aber wir wollen ja auch mal über die Themen sprechen, die eigentlich jetzt schon aktuell sind. Also wo wir sagen, das ist jetzt schon Teil unseres Lebens und auf welchem Pfad befinden wir uns da eigentlich und wie bewerten wir den? Es gibt ja bestimmt auch positive Aspekte an dem Ganzen, aber es gibt eben auch ja Aspekte, die uns, das können wir schon vorwegnehmen, ja, Sorgen bereiten. Und ja, welche Haltung wollen wir dem eigentlich so entgegenstellen?
Also ich hänge jetzt noch so ein bisschen an diesem Bild, der Mensch mit dem Chip im Gehirn, der irgendwie 1500 Mails pro Tag schafft, ne? Da ist ja auch echt immer so die Frage, möchte ich das, ne? Möchte ich, dass in meinem Gehirn etwas eingepflanzt wird, was mich, meine Persönlichkeit, meine Identität, oh, so, oh, ich merke gerade so, wie alles so sich in mir sträubt, so dagegen, ne? weil das ja irgendwie auch bedeutet, dass ich als Mensch mit meinem Selbstwert und mit meinen, ja, mit meinen Schwächen und meinen Fehlern nicht gut so bin, wie ich bin, ne?
Ja.
Obwohl das ja wiederum ein Thema ist, was gerade eigentlich sehr groß ist, ne? So dieses so Selbstwert, Selbstwertaufbau und du bist gut so wie du bist, weil wir im Grunde, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist dieses, der Mensch ist defizitär, ja etwas, was wir schon ganz, ganz lange beobachten, ne? Sonst müssten wir ja nicht so hart daran arbeiten, uns immer wieder zu sagen, ich bin gut genug, ich bin etwas wert, ich kann Dinge schaffen. Also wir haben ja alle so viele, viele limitierende Glaubenssätze, wir alle, ja,
ja, ja.
Die ja auch irgendwie einen Ursprung haben, ne?
Absolut. Also in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben, wird ja sozusagen dieses Defizitäre zur Norm.
Ja.
Also du bist nicht gut genug und du musst etwas dafür tun, um gut genug zu sein.
Ja.
Und auch zu diesem Aspekt, ne, wie ist dann diese Vorstellung, würde ich das jetzt machen, ne, mit diesem Chip im Kopf und so weiter. Es ist ja immer so ein Stück weit so eine Entwicklung. Also ne, es wird ja nie diesen ganz großen Sprung geben, sondern ein bisschen so wie bei dem Frosch, den man, wenn man ihn in heißes Wasser setzt oder in kochendes Wasser setzt, dann springt er raus. Aber wenn man ihn in kaltes Wasser setzt und dann so langsam erhitzt, dann bleibt er eben sitzen, eben auch bei Entwicklungen, die vielleicht gar nicht so positiv sind. Und ich habe zum Beispiel einen Artikel gelesen, bei dem es darum ging, dass ein Mann, der starker Alkoholiker ist, auch bei so einem Experiment teilgenommen hat, also da musste der natürlich einwilligen, dass man ihm so einen Draht in das Gehirn eingepflanzt hat, wo an der Stelle, an der der Saufdruck entsteht, dann irgendwelche Reize gesetzt werden, sodass er dann diesen Saufdruck nicht mehr empfindet als ganz starker Alkoholiker. Und seit er das in seinem Hirn trägt, ist er trocken. Jetzt kann man natürlich im ersten Schritt erstmal sagen, wow, das ist doch toll. und das dann eben bei diesem Problem Alkoholikertum anwenden und dann irgendwann zur Norm möglicherweise werden lassen.
Weil ja, die Frage lebt gesünder, ne? Der lebt ja dann erstmal gesünder, wenn er seinen Körper nicht permanent mit viel zu viel Alkohol vergiftet, quasi körperliche Ebene, ne?
Genau. Und ich meine, dass so jemand, dass es bei so einem Menschen wirklich auch die letzte Rettung sein kann, das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Die Frage ist ja vielmehr, warum gibt es so viele Menschen, die als schwere Alkoholiker durch dieses Leben gehen? Wo ist denn eigentlich und an welchen Stellen ist denn da eigentlich etwas schiefgelaufen? Und diese Frage wird oft gar nicht mehr so aufgemacht. Also sprich, man schaut, okay, Symptombehandlung, wie können wir es lösen? Anderes Beispiel, wo wir auch schon sind, ist, dass es einfach mittlerweile sehr viele Kinder gibt, und ich finde das erschreckend, die Ritalin bekommen. Die haben dann eine ADHS-Diagnose und man sagt dann, okay, da haben wir was Tolles, was Abhilfe schafft, und jetzt nehmen die Ritalin. Ich habe da selber auch nochmal nachgeschaut, was ist Ritalin eigentlich genau? Und durch dieses Medikament wird die Wiederaufnahme der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin gehemmt. Also das heißt, wir haben ja auch hier auch einen ganz massiven Eingriff in die Funktionsweise eigentlich unseres Gehirns. Also Ritalin ist auch ganz nah an Kokain von der Wirkweise. Und da muss man sich ja auch fragen, okay, warum haben wir so viele ADHS-Kinder, wo man dann sagt, so ähnlich wie jetzt bei dem Alkoholiker, da haben wir jetzt eine tolle Lösung, so eine Symptombehandlung, und jetzt bekommt das Kind eben Ritalin. Und da kann ich eben sogar von der eigenen Erfahrung sagen, auch eins von unseren Kindern, das hat auch eine gewisse Verhaltensauffälligkeit gezeigt, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht nicht in dem Maße, dass jetzt irgendwie da schon eine Ritalin-Empfehlung kommen würde. Aber hier war ganz klar so, okay, dieses Kind funktioniert in diesem Rahmen, in dem es funktionieren muss, Stichwort Leistungsgesellschaft, nicht optimal. Was kann man tun? Anstatt, dass man auf den Gedanken kommt, okay, wie können wir denn vielleicht eine Umgebung schaffen für ein Kind, das jetzt vielleicht einen starken Bewegungsdrang hat und. Und auch hier spreche ich nicht von den einzelnen Elternteil, das jetzt vor dieser herausfordernden Situation steht, was mache ich jetzt, sondern ich spreche darüber, was ist denn alles eigentlich gesellschaftlich schon in eine Schieflage gekommen, dass wir auf einmal Kinder haben, die so ein massives Medikament irgendwie zu sich nehmen sollen. Und da können wir ja ganz viele Punkte aufmachen. Ich meine, wie viele Menschen nehmen Antidepressiva? Ja, das ist eine Symptombehandlung, aber es zeigt doch, dass irgendetwas im Äußeren falsch ist. Und ich weigere mich einfach, die Grundhypothese aufzumachen und zu sagen, ja, der Mensch ist von sich aus defizitär und muss optimiert werden. Und zwar mit jetzt vielleicht irgendwelchen Dingen im Hirn oder mit dem Ritalin oder mit den Antidepressiva. Und dann ist eben die Frage, ne, wenn man jetzt den Eltern sagen würde, ihr braucht gar nicht das Ritalin noch geben. Das ist sowieso kompliziert mit der Dosierung und da findet man manchmal nicht die perfekte Abgabe und so weiter. Wir haben jetzt was viel Besseres. Und zwar können wir da auch so einen kleinen Chip in das Gehirn implantieren und dann löst sich das Problem von selbst. Dann gäbe es wahrscheinlich auf einmal Eltern, die dann sagen, wow, toll, das ist unsere Lösung. Und wo ich eher so das Gefühl habe, um Gottes Willen, auf welchem Pfad sind wir denn da eigentlich unterwegs?
Das ist ganz spannend. Ich habe kürzlich auf Instagram tatsächlich auch einen Beitrag gesehen von einer Lehrerin, die sehr engagiert ist, den Finger tatsächlich genau da in die Wunde zu legen. Ne? Also was braucht denn eigentlich so ein Kind, das ADHS hat? Ne? Und wie können wir tatsächlich erstmal an der Umgebung ansetzen, an der Lernumgebung, um Voraussetzungen zu schaffen, die es diesen Kindern einfach leichter machen, weil die haben einen Bewegungsdrang, die sind ne, unruhig, die haben ganz kurze Aufmerksamkeitsspannen, ja, also das sind ja so die Herausforderungen, ne, sie vergessen viel, lassen sich sehr leicht ablenken, haben so Ausgleichshandlungen, so wie sie das sagt, ne, also produzieren irgendwie Geräusche, sind laut und so, das sind ja alles Dinge, die in unserer Gesellschaft erstmal per se unerwünscht sind, ne, und ich fand das sehr spannend zu lesen, dass die Lösung, die sie da bietet, auch in ganz konkreten Tipps, also dass man sich darum bemühen sollte, eine Lernumgebung zu schaffen, die auch möglichst viele Lerntypen einschließt, also auch die, die sich schnell ablenken lassen, die ja Geräusche machen, die vergesslich sind, ne? Und da gibt sie wirklich so Tipps wie die Arbeitsaufträge zum Beispiel so kurz wie möglich, zusätzlich visualisieren, in Teils, Schritte zerlegen sozusagen die Arbeitsaufträge, ne? Die Arbeitsplätze relativ flexibel gestalten, mal abgeschirmt irgendwie zur Wand, Gruppenplätze, Gesprächsecken, Stehplätze. Ein Stehplatz, also es ist manchmal so simpel, ne? So der einen hohen Bewegungsdrang hat, vielleicht kann der leichter, wenn er sich dann hinstellt, ne? Also vielleicht kann der dann einfach besser lernen oder die Aufgabe, die er bekommt, umsetzen. Viel Struktur von außen, klare Rituale, feste Wechsel von Anspannung und Entspannung. Das heißt, da gibt es ja so viele Dinge, ne? Also da sind noch viel mehr Dinge, die sie da nennt, die wir tun können, um erstmal eine Umgebung zu gestalten, die förderlich ist, die hilft, ohne sozusagen in das System Mensch einzugreifen, ne? Ohne in sozusagen auf körperlicher Ebene einzugreifen, um den Menschen zu optimieren. Und das heißt, das gibt mir immer so ein bisschen Hoffnung, wenn ich auch solche Dinge lese, dass Menschen auch versuchen, ja, bei der Umgebung anzusetzen und einfach Räume zu schaffen, die es Kindern leichter machen, die bestimmte Herausforderungen haben, damit umzugehen, ne? Und nicht irgendwie direkt so hier, zack, Medikament. Und leider, meine Wahrnehmung ist es ja so, dass die Eltern, also dass es sehr schnell dann tatsächlich zu dieser medikamentösen Gabe geht und der Schritt, was du beschreibst, also dieses, okay, dann geht man halt noch einen Schritt weiter, dann hat man nicht mehr, dann vergisst man mal die Medizin und so, dann ist dieser Chip da, dass da eine Bereitschaft wäre zu sagen, okay, das machen wir, das kann ich mir schon auch vorstellen, obwohl ich auch da wieder merke, wenn ich drüber spreche, dass sich in mir da alles irgendwie gegen stößt, also
sträubt.
Ja, sträubt, genau. Ja.
Ja. Ja, das ist, finde ich, generell so dieser Aspekt, dass wir in der Medizin eher so eine, ich habe schon das Wort gehört, mal Maschinenmedizin haben. Mhm. Also sprich, man sieht immer nur das Symptom und schaut dann, okay, was kann ich da optimieren. Mhm. Und oft gerät ja auch so in den Hintergrund, was hat das möglicherweise wieder für negative Folgen? Also ich habe mich auch schon mal gefragt, also ich habe in einer Schwangerschaft mal Venenhemmer nehmen müssen und dann gleichzeitig noch Beta-Blocker und so weiter, wo man sich dann auch, also wo ich mich im Nachhinein frage, okay, ich habe das so mit einer gewissen Naivität genommen, im Sinne von, okay, was hat denn das wieder vielleicht für negative Folgen? Ne? Warum haben wir denn so viele ADHS-Kinder zum Beispiel? Warum haben wir denn auf einmal so viele autistische Kinder? Warum wird denn die Gesellschaft immer kränker, obwohl wir doch für die ganzen Probleme, die entstehen, immer so ganz tolle Lösungen finden? Und vielleicht entstehen aus den Lösungen einfach wieder neue Probleme. Und der ganze Ansatz, nämlich diese Symptombehandlung, nach den Ursachen fragen wir gar nicht. Wir fragen gar nicht nach irgendwelchen gesellschaftlichen negativen Entwicklungen, sondern wir gucken uns das Symptom an und schauen dann, okay, welche Lösung gibt es dafür? Dass eigentlich das alles schon so ein gewisser Irrweg ist. Ich finde, da können wir auch in andere Bereiche kommen, wo es in diese Richtung ja geht. Also da können wir jetzt zum Beispiel dieses Tracken von sich selbst. Ne? Wenn man jetzt sagt, dann habe ich ganz toll diese Smartwatch, die mir jetzt sagt, wie viel ich schlafen muss oder ob ich gut geschlafen habe, wie viel ich mich bewegt habe und, wo dann so meine ganzen Werte gemessen werden, wo man immer im Einzelfall wieder sagen kann, ja, das ist doch toll. Da stellt dann jemand fest, dass er irgendwie sich viel zu wenig bewegt oder so. Und kann dann das entsprechend anpassen. Aber da sind wir ja wieder an diesem Aspekt, die Ursache von dem Ganzen, dass wir das alles brauchen, ist doch, dass wir uns nicht gut spüren. Also früher hat man gesagt, okay, ja, ich war heute irgendwie viel draußen, ich fühle mich gut. Oder ich wache morgens auf und fühle mich ausgeschlafen. Und unser Körper kann uns da ja so viel signalisieren. Und dadurch, dass wir unserem Körper so wenig Vertrauen schenken und auch gar nicht mehr lernen, dem Körper zu vertrauen und auf Symptome des Körpers zu achten, brauchen wir sozusagen diese Dinge im Außen. Wir verlagern das eigentlich schon in so eine zur Technik hin, die uns dann wiederum sagt, was wir eigentlich doch selber für uns erkennen könnten, wenn wir mit uns in Einklang und in einem guten Gespür wären.
Ja, und da kommt natürlich noch ein Aspekt auch der Wirtschaftlichkeit dazu, weil dieser Markt des also seine Vitalfunktion überwachen, bewegen, also Schrittzähler und so weiter. Damit wird ja inzwischen auch sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Das heißt, per se möchten diese Unternehmen natürlich auch genau das erreichen, dass wir uns von uns und unserem Gefühl erstmal ein Stück weit entfernen und dass wir irgendwann in diesen Zustand kommen und sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwie meinen Schrittzähler, um wirklich sicher zu gehen, dass ich auch diese 10.000 Schritte pro Tag mache, die immer empfohlen werden.
Überhaupt schon diese Definition. Wer sagt denn 10.000 Schritte? Das ist ja auch schon wieder im Außen. Na, aber sorry, es war ein kurzer Einschub.
Ja, aber völlig richtig. Also das ist auch schon wieder im Außen. Und ich, also ehrlicherweise kann ich ja zugeben, dass ich auch vor ein paar Jahren sowas mal hatte und mich das enorm unter Druck gesetzt hat, wenn ich irgendwie gesehen habe, 17 Uhr nur, weiß nicht, 5.000 Schritte. Und automatisch fühlst du dich direkt wieder defizitär, weil du sollst ja 10.000 erreichen, aber es ist um 17 Uhr wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass ich da noch hinkomme. Also habe ich mein Ziel nicht erreicht. Ich habe nicht gut für mich gesorgt. Ich habe mich nicht ausreichend bewegt. Und ich habe irgendwann ganz bewusst entschieden, ich nehme dieses Ding jetzt ab, weil es setzt mich irgendwie unter Druck, es stresst mich, wiederum an Tagen, an denen du es schaffst und sogar noch drüber gehst, ne, und irgendwie, weiß ich nicht, 12.000, 13.000 Schritte, dann kriegst du da so ein Feuerwerk auf deine Uhr, so nach dem Motto, yay, du hast so dein Ziel erreicht, ne, und das wertet dich dann irgendwie auf. Und ich sehe das auch in den sozialen Medien, dass viele, also dass zum Beispiel eine, die sagt, 10.000 Schritte vor 10 Uhr, also,
ja. Man kann es immer noch steigern, ne?
Man kann es immer noch steigern.
Man kann immer noch mehr.
Genau, und dann hat sie dann manchmal, weiß ich nicht, 20.000, 25.000 Schritte an einem Tag und man selber denkt so, jo, ich bin nicht dabei. So, also ich bin wieder defizitär, ich schaffe das nicht. Ne?
Genau, Selbstoptimierung. Und das ist ja etwas, was von klein auf, auch im puncto Schulsystem, uns total beigebracht wird. Wenn du das und das gut machst, dann gibt es eine Belohnung, dann gibt es eine gute Note. Das ist ja gar nicht in uns so drin. Das wird uns ja die ganze Zeit so beigebracht. Also dieses, du musst dich schlecht fühlen, wenn du nur 5.000 Schritte schaffst, und darfst dich gut fühlen, wenn du 10.000 Schritte schaffst. Und das geht alles in diese Optimierungsrichtung. Und da kann man natürlich auch weitermachen. Da können wir auch zum Thema Profitorientierung, da können wir uns die Schönheitsindustrie anschauen. Da können wir schauen, dass wir auch ein Stück weit natürlich so vor dem Sterben weglaufen. Da geht es ja auch darum, eigentlich könnte man irgendwann vielleicht über technische Möglichkeiten das Sterben überwinden und sein Bewusstsein in irgendeine Cloud abspeichern. Und da, finde ich, brauchen wir noch gar nicht so weit zu gehen. Auch dieser ganze Aspekt, dass wir irgendwie die Falten wegspritzen, dass wir OPs machen und so, das geht auch in diese Richtung. Entweder alt werden ist nicht gut oder du bist nicht schön genug, du bist nicht optimiert. Auch diese Gleichmacherei, es wollen dann alle irgendwie die gleiche Nase haben und so weiter. Das geht alles in diese Richtung. Du bist geboren als defizitäres Wesen. Und wir müssen da Hand anlegen, damit du dann so werden kannst, wie es eigentlich angebracht wäre. Mhm. Und das sind alles so Dinge, die für uns schon so eine Normalität bekommen haben teilweise. Als wäre das irgendwie gesetzt, dass uns jemand im Außen oder eine Gesellschaft im Außen sagen muss, wie wir zu sein haben. Mhm. Und aus meiner Sicht, das ist so meine Haltung zu diesem Aspekt, und ich will ja überhaupt nicht sagen, dass ich da schon bin, weil ich bin natürlich auch Teil dieser ganzen gesellschaftlichen Mechanismen. Und ich versuche da irgendwie gedanklich so ein Stück weit rauszukommen. Und ich finde, die Lösung kann nur sein, dass man seinen Frieden in sich selbst findet, mit einer Verbundenheit mit sich selbst, mit einer Verbundenheit mit anderen Menschen, mit einer Verbundenheit mit der Natur. Und aus diesem ganzen immer schneller drehenden Hamsterrad aussteigt. Also das, ich merke einfach und ich spüre einfach ganz tief in mir drin, dass ich diese ganze Entwicklung für zerstörerisch halte, muss ich sagen.
Ja, da wahrscheinlich soll das ja auch ein Stück weit in diese Richtung gehen, ne? Weil das ist, geht ja alles weg vom Fühlen und Spüren hin zu Optimierung. Und ich meine, das fängt ja schon im Kleinen an. Also ich meine, ich gehe auch alle 4, 5, 6 Wochen, jetzt ist es wieder soweit, irgendwie zum Friseur, weil ich denke, ich sehe graue Haare. So. Und da kann ja, glaube ich, jeder für sich auch mal sich fragen, ja, warum mache ich das eigentlich? Ja, weil ich das nicht als schön empfinde, weil Frauen in meinem Alter, Ende 30, da kann man noch keine grauen Haare haben, sagt eigentlich wer, ne? Ja, sagt die Gesellschaft, aber die Gesellschaft sind wir ja nun mal alle. Ne? Ja. Keine Ahnung, ich ziehe mir auch die Augenbrauen nach, ich lege auch Make-up auf, ich schmink mir auch die Augen. Warum eigentlich? Ja, weil alles machen. Bräuchte ich das? Also ich merke schon, dass ich, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ne? Also was macht man dann daraus, ne? Wenn man so auf so einer gesellschaftlichen Ebene so Dinge analysiert, dass ich schon manchmal zum Beispiel komplett ungeschminkt irgendwie Gassi gehe mit dem Hund. Und ich habe schon am Anfang irgendwie gemerkt, so, oh, wenn ich jetzt jemanden treffe und so, ne? Aber ja, was passiert denn dann? Ja, dann treffe ich jemanden und der denkt sich vielleicht, Gott, die sieht müde aus oder irgendwie anders oder wie auch immer, ne? Aber es passiert de facto nichts, ne? Es passiert einfach nichts. Also ich finde es so ganz spannend, was man sich da so für Gedanken macht und dass das jetzt eigentlich für mich total selbstverständlich ist, dass ich morgens irgendwie, das ist eh immer hektisch, dass ich dann einfach jetzt jeden Morgen ungeschminkt draußen rumrenne, so.
Und das ist jetzt eben so ein kleines Beispiel aus dem Alltag und das ist aber natürlich in der Menge würde es einen gesellschaftlichen Effekt dann erzielen, ne? Also wenn wir jetzt alle sagen würden, okay, also wir steigen aus jeglicher Form von Selbstoptimierung, egal ob das jetzt mit technischem Fortschritt ist oder was auch immer. Also diese Selbstoptimierung, wo wir vielleicht persönlich gar nicht mitgehen. Also, ne, wo ich jetzt nicht sage, Das ist irgendwie ein inneres Wachstum. Also ist ja auch eine Definitionsfrage. Wenn ich sage, okay, ich entwickle meine Persönlichkeit, indem ich andere Menschen treffe oder über Dinge reflektiere oder so, dann sind das ja alles Dinge, die so aus mir herauskommen. Und das andere ist so eine aufoktroyierte Optimierungswahn eigentlich, wo wir uns alle gar nicht so wohlfühlen mit. Und jetzt, also stell dir vor, du triffst irgendwie beim Gassigehen eine Nachbarin, sieht, du bist ungeschminkt und denkt sich, ach cool, die ist ungeschminkt, dann muss ich mich ja vielleicht auch gar nicht schminken. Na? Also das ist ja immer dieses, wir laufen in diesen Dingen so mit, weil wir glauben, es müsste sein. Aber die, die ausbrechen, setzen dann eigentlich auch Zeichen für andere, auch irgendwie wie durchzuatmen. Also auch wenn wir bei Confidimus ja quasi sagen, hey, ihr könnt aufhören, eure Kinder ernährungstechnisch so optimieren zu wollen, dann erleben wir die ganze Zeit, wie Eltern so ein Stein vom Herzen fällt und wie sie sagen, Gott sei Dank, ich muss das nicht mehr machen. Das heißt auch da, es will eigentlich irgendwie keiner und trotzdem passiert es die ganze Zeit. Und ich glaube, dass es schon hilft, wenn man für sich selber so eine Haltung entwickelt, die ist sicherlich bei jedem an einer anderen Stelle, aber wo man sagt, da gehe ich noch mit und da gehe ich nicht mit, weil was natürlich auch klar ist, ist, dass diese Dinge, ich meine, es gibt riesen Profitinteressen hinten dran. Und es führt natürlich auch zu einer gewissen Kontrolle oder Beherrschung sozusagen schon fast über die Menschen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, das Rad dreht sich weiter und es heißt dann, du kannst halt nur noch getippt arbeiten gehen, weil du ansonsten nicht leistungsfähig genug bist. Ne? Dann entsteht ja sowas, wo du gar keine Freiheiten mehr hast. Wir müssen auch gar nicht so weit gehen. Ich meine, wir kommen jetzt gerade aus einer Zeit, wo man QR-Codes gebraucht hat, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Das ist ja auch eine Form von unfassbarer Kontrolle, wo man dann auch für sich sagen kann, also ich kann für mich sagen, ich habe kein einziges Mal so einen QR-Code vorgezeigt. Nein, ich steige aus dieser Form von auch erkalteter Welt, aus Unfreiheit, aus weniger Vielfalt, aus weniger spiritueller Verbundenheit und Entwicklung und. Also da kann man jetzt das ganz große Ding aufmachen. Ja. So, wo steige ich aus? Wo ist mein Punkt, wo ich sage, das ist meine rote Linie?
Ja, und vielleicht ist das auch tatsächlich so, dass je mehr dieses Bild vom defizitären Menschen weitergezeichnet wird und größer wird, ne, dass immer mehr Menschen dieser Entwicklung entgegentreten und sagen, ich will das aber gar nicht, ich möchte mich verbunden fühlen, ich möchte spüren, fühlen, erleben, ich möchte als ich wahrgenommen werden, ich möchte nicht optimiert werden, weder durch irgendwelche Chips noch durch. Ich meine, weißt du, das ist, wo fängt man an, wo hört man auf? Bildbearbeitung und so weiter, all diese Themen, ne? Wo ich schon das Gefühl habe, dass gerade auch was so Körper in der Öffentlichkeit, ne? Also wenn du jetzt heute irgendwie einen Chibo-Prospekt aufschlägst, dann sind da immer schlanke und curvy Frauen abgebildet, immer. Also es sind verschiedene Körpertypen, die da zu finden sind, während, weiß ich nicht, vor 10 Jahren da immer nur dieser eine von der Gesellschaft perfekte, als perfekt definierter Körper sozusagen zu finden war. Ne? Also da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, das gibt mir auch manchmal Hoffnung, dass da Dinge aufbrechen und auch Menschen sich wahrhaftiger zeigen im Internet, obwohl die immer noch in der Minderheit sind. Aber so dieses Gefühl von je technischer und kontrollierender es wird, umso mehr Menschen sagen, ich nicht, so wie du auch, ne? Also ich möchte irgendwie in dieser Kälte, in diesem Perfekten, in all dem, was da so im Raum steht. Und klar, die letzten 2 Jahre haben da ganz, ganz viel offenbart, ne?
Ja.
Und diese Menschen finden dann ja auch zueinander und die geben sich dann ja auch Halt, ne? Und dann ist es gar nicht mehr so optimiert und dunkel, wenn man irgendwie Menschen findet, mit denen man sich verbunden fühlt an dieser Stelle, ne? Und wenn man sich dann noch trifft mit grauen Haaren und ungeschminkt, dann, ja, weißt du, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir verstehen oder dass man nicht immer den Anspruch hat, alles ändern zu wollen. Also ich glaube, man sieht so Entwicklung und denkt so, Gott, das müssen wir aufhalten und so. Aber man kann auch im Kleinen ganz viel bewegen und vor allem muss man erstmal im Kleinen bei sich selber anfangen und so eine innere Stabilität und einen Werterahmen definieren. Was ist mir eigentlich wichtig? Welche Menschen sind mir wichtig? Wo fühle ich mich auch geborgen, gehalten, gesehen? Wer bin ich überhaupt, ne? Also welche Masken setze ich vielleicht noch auf im Sinne von Persönlichkeit? Ich rede jetzt nicht über Hygienemasken, sondern wo zeige ich mich eigentlich wahrhaftig, ne? Ja. Also all diese Dinge da, also ich für mich habe so die Erkenntnis, ich muss erstmal bei mir anfangen und bei mir hinschauen und diese Fragen für mich beantworten und dann kannst du auch wieder einen Impuls geben in die Welt, ne? Dann kannst du andere damit, ja, inspirieren, sei es, dass du ungeschminkt bist und denkst, ja, und jemand triffst und der denkt, ach cool, mach ich auch mal, ne? Also ich glaube, wir können im Kleinen viel mehr bewegen, als wir oft denken. Das ist lange Rede, kurzer Sinn, aber das ist die Quintessenz dessen, was ich meine.
Denke ich auch, absolut. Und ich habe auch das Gefühl, dass je roboterhafter und je technischer und kälter. Und ich meine, ich finde auch, dass man in den letzten 2 Jahren gesehen hat, dieses, wenn man noch nicht mal die Mimik von jemandem noch erkennen kann, wenn man sich nicht umarmen soll, wenn man Abstand halten muss und so weiter. Das geht ja alles in diese Richtung, die ich als sehr roboterhaft empfinde. Und wenn man dann so für sich zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich gerne einen anderen Weg einschlagen, ein Weg, der des Vertrauens, der Liebe, der Verbundenheit, dann glaube ich, ist es schon so wie bei so einem Pendel, ne? Wenn Dinge in die eine Richtung extrem ausschlagen, dass sie dann eben auch eine Gegenreaktion hervorrufen und es ja wie auch so ein Wiedererstarken von Spiritualität und so weiter geben kann. Ja. Und ich glaube, dass es, so wie du gesagt hast, wichtig ist, für sich selber zu schauen, es soll ja auch nicht irgendwie ein Dogma sein, kein irgendwie reines Schwarz, kein reines Weiß, sondern einfach auch so ein, also zumindest so mein Weg, für mich zu sagen, okay, ich versuche irgendwie draufzuschauen auf die Dinge, die es so gibt, versuche irgendwie eine Klarheit zu entwickeln, was finde ich richtig, was finde ich falsch, mit einer gewissen Präsenz. Und Klarheit und so dann einfach durchs Leben zu gehen und dann zu schauen, okay, gibt es da Gleichgesinnte oder nicht?
Ja, und immer wieder kommen wir zum Aspekt der Menschlichkeit, ne? Und ich habe da jetzt kürzlich in einem Hörbuch was sehr Schönes gehört, was mich echt auch so zum Nachdenken gebracht hat. Da hieß es nämlich, der Mensch wird erst durch Menschen zum Menschen. Ne? Und gerade jetzt in dieser Zeit, in der man uns irgendwie voneinander getrennt hat und wir alle im Homeoffice saßen und irgendwie keine Kulturveranstaltungen. Ich habe auch ein spannendes Podcast-Interview mal gehört, wo es dann hieß, dass wir dann, wo uns alles weggebrochen ist im privaten, kulturellen Bereich, dass wir uns dann noch stärker über Arbeit definiert haben. Und dass wir, wenn es dann bei der Arbeit mal nicht so gut lief, dass wir dann nicht irgendwie einfach eine schlechte berufliche Phase hatten, sondern dann oft schon in so eine Sinn- und Lebenskrise, also viele Menschen in so eine Sinn- und Lebenskrise gerutscht sind, weil Arbeit auf einmal das war, das Einzige war, worüber sie sich definiert haben quasi und die einzige stabile Komponente im Leben noch war, fand ich ganz interessant, diesen Aspekt. Ne? Da war dann so eine Autorin, die dann so gesagt hat, ja, dann habe ich halt so, wenn ich mit meinem Buch nicht weiterkomme, dann habe ich keine Schreibkrise, sondern eine Lebenskrise, weil im Grunde das jetzt alles ist, was ich noch habe, was mich trägt. Und deswegen sind die Quintessenz dessen, wir sind Menschen und ich möchte auch gerne Mensch bleiben und der Mensch funktioniert halt nur mit anderen Menschen, ne? Und durch die Prägungen und Muster, die uns manchmal das Leben schwer machen, aber genau diese Dinge machen uns halt zum Menschen, die Erfahrungen mit anderen Menschen, die wir teilen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns darauf wieder besinnen.
Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir uns das nicht komplett nehmen lassen werden.
Ja, ja.
Das Menschsein.
Ja, ja. Das denke ich auch und ich glaube, da sprechen wir für viele.
Ja.
Da können wir unseren Kindern auch was Schönes mitgeben. Ja.
Ja.
Gut.
Also unser Fazit ist, die Abschaffung des Menschen wird es nicht geben.
Richtig, Punkt. Das können wir so, vertreten.
Ja.
Gut.
Ich danke dir für den schönen Austausch.
Ich dir auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.